Also ich bin gern gekommen, ein bisschen mit Umleitung, weil der Zug im Hauptbahnhof nicht gehalten hat, sondern im Flughafen gefahren ist, so wieder zurück, also gestern war das. Und ja, war gespannt auf diese Veranstaltung und auf diese Region, was da ist. Momentan ist ja viel in Bewegung im Bocon-Institut und Umstellung. Ich war gerade in der Schweiz, in Fribourg, für die Schweizer Gruppe. Und ja, da tut sich eine Menge. Das Thema, also ich habe aufgefasst, wir, wie du mich zunächst angeschrieben hast, Conny, wir, es geht um das Wir. Und habe ich gedacht, ja, das interessiert mich. Mein Hintergrund ist einerseits natürlich die Wir-Erfahrung, die ich im Rahmen der TCD habe. Und hier stärker bezogen auf interkulturelle und interreligiöse Wir-Erfahrungen. Also mit Karin und vielen anderen bin ich immer, ungefähr einen Monat sind wir in Indien. Und dort habe ich natürlich sehr gerne, das ist mir am liebsten, wenn ich eine Gruppe habe, wo Muslime, Hindus, Christen miteinander kommunizieren, 5 Tage lang. Da tut sich was natürlich. Das ist so ein Wir ist hochbrisant und hochinteressant. Und auch hier, also wenn ich in Europa bin, und momentan in Kroatien auch viel, bin ich auch in so Wir-Erfahrungen, die sehr stark vom Globe her bestimmt sind, also von außen bestimmt sind, gerade Kroatien, politische Situation, nicht? Wir als Deutschsprechende denken ja gleich so ein bisschen faschistoid und so, hat auch etwas zu tun. Und gerade dort ist natürlich die Frage, welches Wir, ja, ist natürlich hochspannend. Das dritte Bezug, das sind meine Praxisbezüge, ist vielleicht mehr ein, kann eigentlich gar nicht sagen, ein theoretischer, aber doch irgendwie ein schriftlicher Hintergrund. Das ist jetzt die Arbeit am Wukong-Nachlass. Da bin ich irgendwie hineingeschlittert, zusammen mit meiner Frau. Ich könnte das allein nie machen. Also wir sind immer mehrere Wochen in Berlin, im Archiv der Humboldt-Uni, jetzt wieder dann Mitte November bis Dezember und versuchen den riesigen Nachlass der Wukong zu registrieren. Also wir sind jetzt bei ungefähr 60.000 Blättern. Könnt ihr euch vorstellen, alles muss bezeichnet werden und zweitens wird ein Katalog erstellt. Das Ziel ist natürlich Forschung da. Also das heißt, kann ich jetzt schon einladen, interessierte jüngere Forscherinnen und Forscher, also jünger als ich zumindest, die da rangehen. Und das Ziel wäre, also der Traum wäre, eine kritische Gesamtausgabe der Werke Wukongs. Die sind nämlich verstreut, sehr vieles ist nicht bekannt. Und natürlich gibt es Briefe, an die 4000 Briefe haben wir bisher gefunden. Sie hat alles aufgehoben, jeden einzelnen kleinen Zettel. Und ich habe ein bisschen Hintergrund auf diese Bildwände in 4 Abschnitten gemacht. Also es sind 4 Lebensabschnitte der Wut. Das erste ist hier das Berliner Kind, habe ich das genannt. Das wird ein nächstes Buch, das kommt zum 10. Todestag der Wut. Das ist jetzt eins erschienen mit der Vielheit und jetzt haben wir noch ein zweites gemacht, wo auch Bilder drinnen sind. Ich habe im Sommer den Peter Kohn, also den Sohn von der Ruth, besucht und habe von dort auch Bilder mitgenommen, die noch nie bekannt sind. Also das Berliner Kind, und es ist ja wichtig, dass man sich ungefähr vorstellen kann, in welchem Alter war jeweils die Frau. Ja, also das heißt, zwischen Geburt und 21. Lebensjahr. Ich sage dann noch kurz etwas dazu. Dann die Schweiz, die Couch, die Angst und die Dankbarkeit, haben wir das genannt. Dann Amerika, die lange Zeit, das gelobte Land Amerika vom 29. bis 59., circa 59. Lebensjahr, weil sie einen längeren Übergang hatte nach Europa. Das ist ja nicht in einem Jahr geschehen. Und dann die Zeit hier in der Schweiz, beziehungsweise Schluss dann in Deutschland, daheim mit den Herzen der Menschen, Europa, circa 68. bis 2010, vom 56. 98. Lebensjahr. Ihr könnt da lesen, denke ich. Das will ich jetzt nicht erläutern, sondern habe ich hergehängt, damit man in der Bauch ein bisschen schauen kann und lesen kann. Nun, das Wir. Das geht es. Ja? Also das Wir in der TCI, das Wir bei Wukong, dieses prekäre Wir, um das es da geht. Also in meiner TCI-Ausbildung war das noch ziemlich einfach im Vergleich zu dem, was ich heute weiß und was ich in den Dokumenten vor allem von Wukong sehen kann. Dort war es ziemlich klar, Wukong hatte einen Traum, eine gleichseitige Pyramide, eigentlich war es ein Tetraeder und mit diesen vier Eckpunkten, später ist daraus das gleichseitige Dreieck mit der Kugel rundherum geworden und einer der vier Faktoren, also ich, es, Globe und einer war eben das Wir. Ja. Und jeder vernünftige Mensch denkt, klar, wenn Menschen in Interaktion gehen, also wenn es um eine themenzentrierte Interaktion geht, eine Interaktion, dann ist natürlich ein Wir im Spiel. Also das heißt, dann sind unterschiedliche Menschen im Spiel. Das scheint ganz plausibel zu sein, jedem Menschen einleuchtend. Wenn man aber genauer schaut, und das möchte ich jetzt tun, also in der Zeit bis 5:30, oder? So ungefähr, damit ich mich einstellen kann. Stimmt das? Zu viel Zeit. Da müsst ihr sagen, könnt mich jederzeit stoppen. Ich möchte euch zeigen, dass das eben nicht so einfach ist. Also das heißt, wenn Sie weggehen und sagen, die Geschichte mit dem Wir ist prekär, oder jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das möchte ich. Ja? Also ich möchte so ein Stück querdenken, ja, mit Ihnen und auch im Zusammenhang mit der Lebensgeschichte Wukongs. Weil es natürlich wirklich prekär ist mit dem Wir. Das hat, Sie sehen, ich gehe so vor, das zwiespältige, widersprüchliche Wir, die anderen und Fremden als der große Einspruch überhaupt in das Wir-Denken. Vielfältigkeit und Allbezogenheit, das ist etwas total Charakteristisches für Wukong. Das ist das Wesentliche, was sie hereinbringt. Als Kennzeichen des Wir und der vierte Möglichkeit sinnig und geschenkt. Also das erkläre ich dann, was das heißt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, aber es geht darum, dass man das Wir nicht machen kann und nicht herstellen kann. Ja, sondern dass es im Grunde kontingent ist. Also das heißt Möglichkeit sinnig. Zwiespältig. Es gibt natürlich eine riesen Diskussion heute um die Frage, von welchem Wir sprechen wir. Vor allem in der Philosophie. Sollen wir, sage ich einmal, die Menschheit, die Philosophen, nach dem Holocaust überhaupt noch von einem partikularen Wir sprechen, also von einem Teil? Oder geht es darum, dass wir daran denken, dass die Menschheit als Ganzes ein Wir darstellt und dass jede Teilung sozusagen, angefangen vom primären Wir in einer Familie, über die unterschiedlichen Wirs, in denen wir leben, in denen wir arbeiten, natürlich diese partikularen Wirs problematisch und gefährlich sind. Warum? Weil je enger das Wir ist, und in der TCD sind wir ja durchaus anfällig, dafür. Und da gibt es eine Menge Kritik schon von Anfang an. Klaus Poppel, Raguse, wir haben das alle schon gesehen, ja, dass es natürlich gefährlich ist, ein sozusagen harmonisches Gut-Feeling-Wir zu schaffen. Denn je enger das Wir ist, je gefühlsmäßig emotional aufgeladener es ist, umso mehr eher produziert es Ausschluss. Du gehörst zu uns, du gehörst herein und du gehörst nicht dazu. Das hat natürlich Ukon gesehen. Und zwar klarerweise, weil sie ja in ihrer Kindheit und Jugend den Faschismus, den aufkommenden Faschismus und Nationalsozialismus erlebt hat. Und so schreibt sie in einer Notiz, die wir gefunden haben, nicht, dass wir ist toll, sondern dass wir ist eine große Gefahr. Dass wir ist eine große Gefahr, weil es Menschen ermöglicht, gewissens- und bewusstlos mitzuschwimmen. Es ist gerade ein Buch von Joachim Bauer, dem Psychoanalytiker und Gehirnforscher, ist gerade vor 2 Monaten herausgekommen, der schreibt vom Größenwahn wir oder ich. Ja? Also Menschen, die von der Kindheit her, vor allem in den ersten 2 Lebensjahren, also keine Identität aufbauen können und sich daher immer einer Führerin oder einem Führer anschließen müssen. Also das heißt, diese Problematik, ja, die ist klar. Und wenn wir ein bisschen in die Lebensgeschichte zurückschauen, dann sehen wir natürlich schon, dass, und es gibt ja keinen Ansatz, der so stark mit der Lebensgeschichte von Menschen verbunden, also von einem sozusagen von Gründer verbunden ist, als die TCD. TCD und das Leben Wukong kann man einfach nicht trennen. Man kann die TCD ohne Wukong letztlich nicht verstehen, weiß ich, dass es in Vorstand eine große Diskussion darüber gegeben hat. Stefan lacht mich schon an. Aber das ist so. Das ist eben verbunden. Das ist eben verbunden. Wenn man sich das vorstellt, diesen preußischen Vater, der Hirschfeld, der Arthur Hirschfeld, ein Banker, ja, reich, gut, kommt aus einer reichen jüdischen Familie. Die Mutter hat, bevor sie nach Amerika emigriert ist, noch eine Villa am Wannsee verkauft. Ich habe ein Dokument gefunden. Das war letztlich eine 9-Zimmer-Wohnung bewohnt. Wut regt sich auf, warum die Dienstmädchen in einem kleinen Zimmer sein müssen, wo das Klo auch noch drinnen ist und sie ein großes Zimmer hat und die ganze Familie 9 Zimmer in Berlin. Haus kann man heute noch besichtigen. Ja, das ist ein schöner Gedenkabend dort. Also das heißt, dieser preußische Vater, Arthur Hirschfeld, der denke ich ein tüchtiger Geschäftsmann war. Und die eher musisch begabte Mainzer, aber wir haben das zurückverfolgt, bis 1760 konnten wir den Stammbaum zurückverfolgen. Die Mutter kommt aus Süddeutschland, beziehungsweise die älteren Abstammung aus Österreich. Also das heißt, da ist ein Ehepaar zusammengekommen, das komplett in sich war. Also das heißt, dass das primär im Hier, wie wir sagen, also die Vater, Mutter und der Karl Erz, war der Bruder, der 2 Jahre älter war als Ruth. Ja, das war eine total spannende Gruppe, könnte man sagen, oder ein total spannendes primäres Wir, wo Ruth sagt, einerseits fühle ich mich geboren, die eine Seite, die andere Seite, dass sie aber so mit 14, 15, 16 angefangen hat, sehr stark gegen die Eltern zu rebellieren, vor allem gegen den Vater. Also der Vater hat dramatische Eindruck in ihr ausgelöst. Also letztendlich hat sie dann mit Fritz Perls, dem Gründer der Gestalttherapie, eine Therapie gemacht, wo sie noch einmal in ihre Vaterproblematik hineingegangen ist. Nämlich, dass sie nie gehört wurde. Dass sie immer übergangen hat, dass sie nie gehört wurde. Der Vater konnte offenbar mit einem Mädchen wenig anfangen, den Bruder hat er geschlagen, sagt sie, ja, mich hat er nicht geschlagen, aber ich wollte mit 6 Jahren, war ich fest davon überzeugt, am 6. Geburtstag, wenn ich erwarte, bin ich ein Bub, ja, deswegen habe ich mein Geschlecht geändert. Also das heißt, es ist das primäre Wir, ja, der Hut ist oft, würde ich sagen, ist interessant, ja, aber ist nicht so harmonisch, wie Sie vielleicht selbst das auch in der gelebten Geschichte beschreiben. Denn wenn man Dokumente liest, wird man sehen, da ist eigentlich mehr drin und ist vor allem mehr Spannung drin. Und das setzt sich natürlich in den nächsten, ich nenne das auch noch einmal, primäre Wirs, nämlich ihre eigenen Beziehungen. Ich kann hier nur kurz darauf hinweisen, in der Schweiz heiratet sie heute Hans Helmut. Heiratet sie den Hans Helmut Kohn. Er, ab dann ist die Ruth Kohn. Übrigens die Ruth C. Kohn, weil sie ihren deutschen Namen mit ganz kleinen Ausnahmen nie mehr verwendet. Charlotte. Charlotte ist der zweitmeist benutzte Namen zur Zeit, wo sie auf die Welt gekommen ist. Und den kürzt sie dann nur mehr ab, aus guten Gründen natürlich. In der Schweiz heiratet sie und gleichzeitig ist diese Beziehung, also ich würde sagen, das ist ihre dann geschaffene primäre Beziehung, ja, von vornherein brüchig. Hans Helmut ist Arzt oder macht das Studium fertig in der Schweiz und bekommt dann eine Anstellung. Die Heidi, ihr erstes Kind, wird 1940 geboren und Ruth schreibt an den Hans Helmut einen Brief: Ich heirate dich, aber ich weiß nicht, ob ich nicht einen Mann finde, den ich mehr liebe. Und vornherein. Hat sie auch gefunden. Das heißt, die Beziehung ist von außen her, von Glück her bestimmt. Sie will nämlich die Schwiegereltern retten. Also das heißt, sie muss 1.000 Franken oder 10.000 Franken zahlen, ja, damit die Schwiegereltern, die natürlich auch Juden sind Ärzte oder der Vater ist Arzt, ja, die will sie aus Deutschland rausbringen und deswegen, also deswegen heiraten sie, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass sie wild, sie haben so 4 Jahre wild zusammengelebt, also nach dem Jargon, das nicht mehr möglich war. Ja, die Juden speziell, weil die an die Grenze gestellt worden wären und zurückgeschickt. Ja. Also von Anfang an ist das brüchig und sie gehen ja dann, also diese drei, Hans Helmut, Heidi und Ruth, gehen nach Amerika, ins gelobte Land, könnte man sagen, aber das ist eben nicht gelobt, weil ab dann dieses Wir von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Hans Helmut kann nicht Englisch und will eigentlich nicht auswandern, weil er denkt, auch wenn die Nazis kommen, und das ist die große Gefahr, weil dann eines Morgens die Nachricht kommt, die Nazis sind einmarschiert in die Schweiz, die Nachricht war später falsch, aber sie haben überlegt, ob sie die Heide töten und sich selbst töten. Der Hans Helmut als Arzt hat gesagt, ich würde in ein Lager gehen. Die Ruth hat gesagt, ich würde mich töten und das Kind töten. Es kommt zwar dann eine Intervention von außen, weil die Tochter dieses Krankenhauses, wo der Hans Helmut arbeitet, die bietet sich an, dass sie das Kind nimmt. In der Nacht weiß man dann, dass die Nachricht falsch ist und dass die Deutschen nicht einmarschiert sind in die Schweiz. Aber trotzdem ist ab dann der Beschluss, wir emigrieren nach Amerika. 1941 emigrieren sie nach Amerika und dort wird noch der Peter Ronald Kohn geboren, den ich unlängst getroffen habe. Und er hat ja auch noch einmal von seiner Vaterbeziehung erzählt, weil mich die besonders interessiert hat. Er hat gesagt, ja, sie war von Anfang an distanziert. Also gut schreibt einmal, dass der Hans Helmut den Buben nie angeschaut hat. Ja, sie hat ihn irgendwie ihm abgetrost. Ja, in einem Augenblick, also sie wollte noch ein zweites Kind, ja, aber er wollte das nicht. So ist die Ehe dann auch auseinandergegangen, also sie wurde ja später, dann 49 oder 49 wurden sie geschieden, aber de facto waren sie 5 Jahre schon getrennt. Und die Ruth kommt in eine große Armutsfalle. Darüber will ich jetzt nicht erzählen, aber bei den jungen Erwachsenen erzählt, aber sie kommen wirklich auch in eine materielle Armut hinein, wo sie einfach nicht mehr genug zum Leben hat, Kinder praktisch nicht mehr großziehen kann. Ja, also hier ganz, ganz schwierig. Was wichtig ist, denke ich, ist, in Amerika trifft sie den Alfred Pharao. Sie hat ja das Buch Komm Pharao geschrieben. Ja, diesen jüdische Menschen aus Wien, der in Dachau war und von Dachau entkommen ist, interessantes Tagebuch hinterlassen hat, also wo er jeden Tag aufgezeichnet hat, die Zeit schon vor Dachau. Und mit diesem ist sie sich einig, dass die Hitlerisation, also das heißt der Faschismus, Nationalsozialismus, nicht nur etwas ist, was die derzeitige Welt betrifft, sondern dass es eine ongoing Hitlerisation gibt. Bitte dich, Karin, dass du vielleicht diesen Text vorliest und auch übersetzt.
I can see 3 stages of development in what I would call the Hitlerization of our world. The first is the incubation time, which leads from World War I to Hitler's rise to power. 2, the 12 years of his personal dictatorship. 3, ladies and gentlemen, is the world we are living in. The general mental attitude producing him, permitting him, keeping him power, has penetrated the feelings, thoughts, and actions of billions of people, including the thinking ones. It's a Hitler time without Hitler. He is not needed any longer. It works by its own gravity in free and incessant form. Ich denke, die meisten von euch werden das meiste verstanden haben.
Die dritte Station, die wäre vielleicht, dass das alle drin,
also das ja, also das erste Stadium ist der Übergang vom Ersten Weltkrieg bis zu Hitlers Machtergreifung. Jetzt das zweite Stadium ist die Zeit seiner Diktatur. Und das dritte, ladies and gentlemen, ist die Welt, in der wir leben. Die generelle, die allgemeine geistige Haltung, die ihn hervorgebracht hat, die erlaubt hat, dass er sich entfaltet hat und ihn in Macht hält, hat die Gefühle, die Gedanken und die Handlungen von Billionen von Menschen geprägt, unter Einschluss derer, die reflektieren. Es ist eine Hitlerzeit ohne Hitler. Er wird nicht länger gebraucht. Die Haltung arbeitet oder ist wirksam durch sich selbst, durch ihr eigenes Schwergewicht, in freiem und unbegrenztem Fall.
Warum trotzdem wir? Unverständlich. Das Wir ist das Gefährlichste, was Menschen kennen. Je faschistoider die Gesellschaft, umso stärker das Wir. Ich habe dieses Buch eben couragiert, also Vielheit leben. in der Zeit geschrieben, wo in Österreich die türkis-blaue Koalition war, mit dem Innenminister, den ihr sicher gehört habt. Ja, lauter. Ja, ich habe mein Gehör gekriegt, müssen wir das sofort sagen. Ja, weil ich kann das nicht einschätzen. Meine Frau sagt dann oft, du schreist zu.
Lauter,
ja. Okay. Also diese Verbindung, also ich kann euch nur persönlich sagen, diese Beschäftigung mit Rukon in diesen Jahren, ja, oder in diesen eineinhalb Jahren, hat mich im Hinblick auf die österreichische politische Situation so sensibilisiert. Ich habe oft gedacht, genau, ja, third step of Hitlerization. Ja. Natürlich anders. Ja. Ihr seht, ich habe dort den Buchumschlag von diesem dicken Werk, kommt der Holocaust wieder. Ja. Also könnt ihr anschauen, mitgenommen. Natürlich schreibt der Holocaust kommt nicht in derselben Form wieder. Aber er kommt, oder wir müssen fragen, ja, kommt er in anderer Form mit anderen Menschen, mit anderen Beteiligten und so weiter. Ruth sagt, ich habe als Will das Werkstattinstitut für lebendiges Lernen in New York gegründet wurde, geheult wie ein Schlosshund, weil mir meine Kollegen den philosophischen und den transzendentalen Ansatz aus dem Prospekt streichen wollten, für den ich TCD erfunden habe oder geträumt habe. Ich habe es geschehen lassen. Und hatte damals das Gefühl, dass ich mich verkauft habe. Das ist auch heute noch so, schreibt sie 1977. Im Grunde ist für mich die TZI die Möglichkeit, Einfluss auf Massen zu nehmen. Und ich sehe es auch heute noch als politisches Konzept und politische Methode. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich das schreiben könnte, was ich wirklich meine. Später sagt sie dann, es kommen mir immer die Lehrer und die Heike Evers, die früher am Anfang mit ihr gearbeitet hat, die kommen ja immer dazwischen, um diesen politischen Anspruch der TZI zu schreiben. Also, dass wir auch in den Augen der Rukon ist gefährdet und gefährdet. Das hat natürlich heute noch einmal eine neue Brisanz, gegenwärtig. Und zwar durch das, was ich nenne, die Fremden oder der Fremde der anderen. Inzwischen mache ich es so, wenn ich TCD-Kurse mache, ja, dann mache ich etwas Illegales, dann habe ich nicht nur die vier Faktoren, ich, wir, es und Job, sondern habe ich einen fünften Faktor, der heißt Fremde andere. Bertolt Brecht hat schon formuliert, die Fremden, die Flüchtlinge sind die Vorboten finsterer Zeit. Wenn sie an unsere Türe klopfen, erinnern sie uns daran, dass unsere Sicherheit, unser luxuriöser Lebensstil keineswegs gesichert, dass Ruhe und Frieden stets bedroht ist. Das in der Situation, denke ich, leben wir gesellschaftlich. Ich habe vorgestern bei der Zeitung der Bericht, dass in der österreichischen Zeitung, dass der höchste Anteil an Ablehnung muslimischer Menschen im Moment erreicht ist. 67% der Österreicherinnen und Österreicher sind der Überzeugung, dass man mit Muslimen nicht zusammenleben kann. Das ist der höchste Prozentsatz, den es bisher gegeben hat. Also die letzte Regierung hat total effektive Arbeit geleistet. Genau das durchgesetzt, ja, im Denken der Menschen, was sie natürlich will. Das heißt, der andere, der Fremde, die Stigmatisierung des anderen und Fremden ist die Bedrohung sozusagen, ja, oder ist die Frage an das Wir? Im Grunde, meiner Ansicht, können wir TZI ohne diese Frage auch wenn die Fremden nicht drinnen sitzen, nicht machen. Die EZD zwingt uns, Geschichte von Hut, die andere, den anderen einen Platz zu geben. Das kommt schon aus dem Judentum. Ja, ich denke, manche wissen das, dass beim jüdischen Mahl, im Grunde bei jedem Mahl, viele Juden halten das natürlich nicht mehr, ein Platz frei bleibt. Und der Platz ist für den Fremden. Kann jede und jeder sein. Weil der Messias nicht gekommen ist. Und der Messias könnte kommen und der Fremde könnte an seinem Tisch Platz nehmen. Und könnte der Messias sein. Wir haben die Bar Mitzwa-Rede für den Karl Ernst gefunden. Im Archiv lest das dann. Ja? Wie stark eben der Vater auch, mich hat es total gewundert, wie ein Banker, wenn ich an das denke heute, ja, wie ein Banker tief im Judentum verwurzelt ist. Wood schreibt zwar immer wieder auch, sie war nur eine Dreitagesjüdin, ja, und der Peter hat mir auch erzählt, sie haben alle Feste gefeiert in Amerika, also sie haben Weihnachten gefeiert, haben die jüdischen Feste gefeiert, und so weiter, ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Und gleichzeitig ist aber etwas von diesem jüdischen Denken, also deine Tochter der Pflicht, der wird ja als Bar Mitzwa, wird er ja ein Sohn der Pflicht, ihr Bruder. Ja, und sie will eigentlich auch Bruder, also ein Bub sein, ja, sie will auch eine Tochter der Pflicht sein. Also das heißt, sie hat schon aus diesem Denken, aus dieser Tradition, auch der Gastfreundschaft, denke ich, vieles mitgenommen. Natürlich müsste man hier Hannah Arendt, die muss einfach auf die Uhr schauen, dazu lesen. Ja, das wäre total wichtig. Es ist nämlich interessant, dass Hannah Arendt und Rucon dieselben Emigrationsdaten haben. Also Hannah Arendt ist 33 nach Frankreich und ist 41 in die USA. Sie haben sich nicht gekannt, haben sich nicht getroffen. Aber wenn man Hannah Arendt liest und Rucon, wird man sehen, dass es hier durchaus Parallelen gibt. Es ist noch eine aufständige Frage, also es wäre eine schöne Dissertation, darüber mal zu arbeiten. Nun, ich denke, dass wir der themenzentrierten Interaktion eben mit etwas ganz stark zusammenhängt, was wir Allbezogenheit nennen. Rucon war von ihrer Weltanschauung her, das hat natürlich mit Goethe zu tun, irgendwo gibt es die Goethe Ausgaben, die sie ein Leben lang mitgeschleppt hat. Das muss man sich vorstellen, ganz abgegriffen, also die Goethe-Werke, das heißt, sie hat viel gelesen. Aber das ist nicht nur Goethe, sie hat auch hinduistische Einflüsse gehabt, das wäre ein eigenes Thema, ja, die Religion der Rucon oder die Weltanschauung der Rucon. Aber sie war überzeugt, dass alles mit allem verbunden ist. Also die Allverbundenheit und Allbezogenheit. Alles ist mit allem verbunden. Das heißt, dass wir ist nicht nur, sagt sie, dass wir ist keine psychobiologischer Organismus, so wie das Ich, sondern das Wir ist eine Gestalt. Das heißt, sie hat Köhler gehört, der große Gestaltphilosoph war in Berlin. Ja, und da schreibt sie auch ganz großartig, also wie sehr sie Köhler beeindruckt hat. Und sie hat Pearls in Amerika getroffen, der die Gestalttherapie erfunden hat. Laura und Fritz Perls. Ja, also das heißt, es ist natürlich zusammengegangen und von daher war sie dem Gestaltdenken sehr nahe. Wie sie nach Europa gekommen ist, war sie ja eigentlich als Gestalttherapeutin bekannt, nicht mit der TCP zunächst. Ja, war sie Gestalttherapeutin und dieses Gestaltdenken war sehr wichtig. Das Wir ist kein psychobiologischer Organismus wie das Ich, sondern eine Gestalt, die durch die jeweiligen Ichs in deren Interaktionen steht und wie jede Gestalt mehr ist als die Summe ihrer Teile. Sie Sie zitiert zwar hier Metzger, Volker Metzger, der das auch falsch, dort heißt es nämlich, anderes ist als die Summe ihrer Teile, aber okay. Mehr ist als die Summe ihrer Teile. Im engeren Sinn ist das wir dann, sind die Menschen in einer Gruppe, aber diese Gruppe ist immer bezogen auf das Ganze. Also diese Frage, Teil wir, partikulares wir, ganzes, universales wir, löst sie über das Gestaltdenken. Das partikulare wir ist eine Gruppe oder eine Familie, ist immer bezogen auf alle und auf alles. Es ist nie sozusagen nur dieses Teil wir allein. Es ist allbezogen. Und diese Allbezogenheit, ich habe hier Homibaba, aber ich muss aufhören, denke ich, schafft so etwas Homibaba. Homibaba ist ein indisch-amerikanischer Literaturwissenschaftler und hat die Theorie des dritten Raumes. Der dritte Raum. Der dritte Raum ist etwas anderes als der erste oder zweite Raum. Also der primäre Raum der Familie vielleicht, der zweite Raum, der institutionelle Raum, also der Raum von Institutionen. Der dritte Raum ist ein neuer Begegnungsraum. Ein neuer Begegnungsraum, in dem die, sagt er, an sich poröse Weltanschauungen und Kulturen, also die durchlässig sind, in einer neuen Weise zusammenkommen und etwas Neues entsteht. Wir könnten nachdenken, ja, und ich würde euch einladen, das an diesem Tag noch zu tun, und wir können es vielleicht in der Gruppe ein bisschen machen, ja, über die Möglichkeitssinnigkeit einer TCD-Gruppe. Also das erlebe ich schon speziell in Indien auch, dass hier neben diesen institutionell eingefahrenen Dingen, ja, sei es einer Religion, sei es einer Kirche, sei es einer Gewerkschaft und so weiter, in der Begegnung von Menschen, wenn sie offen ist, also das heißt, wenn dieses Wir nicht abgeschlossen ist, sondern der Fremde und andere hier Platz hat, die Zwiespältigkeit des Wirs erkannt wird, die ja gerade in der homogenen Gruppe problematisch ist, dass dann etwas Neues entstehen kann. Jenseits der institutionellen Bindungen können Themen daraus wachsen, die wichtig sind und die sozusagen etwas Neues kreieren. Das bedarf, und jetzt mache ich Schluss, das bedarf der Möglichkeitssinnigkeit. Das heißt, dass ich nicht von vornherein weiß, als TCD-Mensch, was wird herauskommen. Die TCD ist keine Strategie, um irgendwelche Gruppen zu machen oder aufzubauen. Ja? Sondern sie ist offen. Sie ist offen auf die Frage, was kommt tatsächlich anderes und Neues, was so noch nicht da ist. Ein neues Denken, ein neues Verhalten, eine neue Beziehung, das kann ganz, ganz vielfältig sein. Und oft ist es so, mir geht es zumindest, ich kann sagen, ja, das ist ein Theologe, mir geht es oft so, dass ich in solchen Prozessen am Ende sage, danke.